Ich habe das Vorrecht, über ein ganz spannendes Thema zu predigen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Und zwar, mein Predigtext ist heute sehr kurz, aber sehr, sehr bedeutend. Er besteht nur aus vier Worten. Unser Vater im Himmel. Der Beginn des bekanntesten Gebetes, was immer gebetet wird. Und mir ist aufgefallen, also über das Vaterunser kann man eigentlich gar nicht predigen, aus dem einfachen Grund, weil da viel zu viel drinsteckt. Ich mache da manchmal Wochenendseminare drüber. Aber heute mal der Anfang, weil der hat es in sich. Unser Vater im Himmel. Oder wie es heißt, Vaterunser, dass das Unser hinten dran ist, das Licht an dem Urtext. Da heißt es nämlich Pater Hemon. Also da wird das Unser hinten dran gestellt. Also unser Vater im Himmel. Weil wir nehmen das ja so selbstverständlich, so als ob wir uns da irgendwie dran gewöhnt haben. Ja, Gott ist nun mal unser Vater. Aber was da so drin steckt, das ist echt der Hammer. Und da möchte ich Sie ein bisschen mitnehmen in die Dynamik dieser Geschichte, dass Gott unser Vater ist. Also erstmal, man muss sich das erstmal vorstellen, Gott unser Vater, da der Schöpfer des Universums, dieses wahnsinnigen Universums mit dieser riesigen Ausdehnung, wahrscheinlich vor 13,8 Milliarden Jahren entstanden durch eine gewaltige Explosion, Big Bang, ja, durch den Urknall, wo alles schon eingerichtet wurde, dass es den Menschen einmal geben soll, wo Gott das Universum startete und alles ins Leben gerufen wurde. Also die Zeit, die Gravitation, die Materie, die Naturkonstanten, die Gravitation und so weiter. Vorher gab es gar nichts, also wirklich echt Creatio ex nihilo, also eine Schöpfung aus dem Nichts. Ja, dass Gott ein unglaubender, ja, machtvoller, eine liebende Superintelligenz, tut genial, ja, oh, grenzenlos genial. Und dieser Gott wird unser Vater, dein Vater. Das ist erstmal, also das ist so der Hammer, das ist so großartig. Man muss schon sehr lange in der Kirche sein, wenn man das vergessen hat. Wie besonders das ist. Und deswegen hören wir auch in der Heiligen Schrift, dass es ein Vorrecht ist, dass Gott unser Vater ist. Erstmal, in Galater 4, ein 4 Vers folgende, finden wir einen schönen Spruch. Als aber die Zeit erfüllt war, schade, wir haben nicht die Zeit, sonst hätte ich mal drüber gepredigt, gerne 5 Punkte, warum wohl die Zeit damals erfüllt war, aber gut, wer das wissen will, kann mich fragen. Ja, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, ja, und dann geht es weiter, um uns zu befreien, damit wir zu Kindern Gottes werden. Und alle damit verbundenen Rechte empfangen können. Das überliest man so schnell. Also das ist das Ziel der Sendung Jesu, dass Gott unser Vater wird. Wir seine Kinder und dass wir ja das Erbe, die empfangenen Rechte, also die Rechte empfangen können. Ja. So, da stolpern wir erst einmal drüber. Der normale Mensch stolpert erst mal drüber, weil wir erst mal so ganz selbstverständlich sagen, ja, irgendwie sind doch alle Menschen Gotteskinder, ja, irgendwie schon. Aber hier hängt noch viel mehr drin. Also alle Menschen Gotteskinder, ja und nein. Das ist zu einfach, um das zu sagen, dass alle Menschen Gotteskinder sind, weil die Kindschaft ist etwas ganz Besonderes und das ergibt sich schon aus dem, wer Gott ist. Was es bedeutet, Vater zu sein. Einmal bedeutet es eigentlich gar nicht so viel, sondern nur Erzeuger. Und wir wissen es ja auch, manche die keinen guten Vater hatten oder einen Vater, der sich aus dem Staub gemacht hat, der sich nicht um die Familie gekümmert hat oder so, dass dann also Leute sagen, also mein Vater war nur mein Erzeuger, ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Das ist also die erste Bedeutung, erstmal Erzeuger. Aber dann ist noch etwas ganz anderes steckt drin in diesem Wort Vater, und das ist unglaublich bedeutungsvoll, nämlich da steckt drin, ja, eine Beziehung der Liebe, da steckt drin Fürsorge, Schutz, also dafür steht Vater auch, Fürsorge, Schutz, ich bin für dich da, ich kümmere mich um dich, ich begleite dich durchs Leben. Und die Frage, Wie wird man eigentlich Gottes Kind oder wie wird Gott unser Vater? Wie wächst man hinein, wie kommt man hinein in diese Vaterschaft? Und da finden wir gleich am Anfang des Johannesevangeliums die Antwort darauf. Johannes 1, Vers 11 bis 13. Da heißt es, er, also Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, also weil sie Juden sind. Das wurden sie auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt, sondern weil ihnen Gott dieses neue Leben gab. Und da stolpert man über zwei Worte hier drin. Das einmal, ja, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu werden. Das Wort, das im Griechischen steht, ist das Wort Exousia. Das ist ein ganz spannendes, ganz gefülltes Wort. Es heißt nämlich, kann man auch übersetzen mit, denen gab er Autorität oder denen gab er Vollmacht. Ich habe es jetzt hier mit Vorrecht übersetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es Luther übersetzt hat. Ja. Und also es ist ein Vorrecht. Es bedeutet etwas ganz viel. Also ein Vorrecht. Wie kann man das am besten erklären? Ja, am besten kann man erklären, dass wir ja, die wir vielleicht Vater oder Mutter sind, haben unsere Kinder, haben ein besonderes Vorrecht gegenüber anderen Kindern, die nicht unsere Kinder sind. Zum Beispiel, wenn mein Sohn Maximilian zu mir kommt und sagt, Papa, hast du mal 100 Euro? Vermutlich kriegt er die. Wenn es irgendjemand, den ich kaum kennen würde, zu mir kommen würde, hast du mal 100 Euro, dann... ich erlebe das ja in Berlin, also ständig in der S-Bahn oder so, kommen immer die Typen, hast du mal einen Euro. Ich habe da so eine Regel, der Erste kriegt immer was und bei den anderen sage ich dann, nee, hab heute schon. Ja. Aber wenn einer zu uns kommt, hast du mal 100 Euro, würden wir sagen, nee. Aber wenn dein Kind, was du liebst, vielleicht fragst du danach, wozu brauchst du das oder so. Oder anderes Beispiel, mein Sohn ist ja schon erwachsen, wenn der zu mir käme und sagt, Papa, kannst du mir übers Wochenende mal dein Auto bohren? Also, wenn jemand anderes käme, und wenn es jemand ganz Liebes aus der Gemeinde wäre, da habe ich, glaube ich, nicht so recht. Aber wenn es mein Sohn ist, er hat halt dieses Vorrecht bei mir. Und das bedeutet hier also Vorrecht oder Autorität. Das heißt, es steckt ein ganz bestimmtes Vorrecht drin. Und wenn wir beten, unser Vater im Himmel, dann beten wir als Menschen mit einem besonderen Vorrecht, zu Gott zu kommen wie Kinder mit Vertrauen, wie Kinder, die zu einem liebenden Vater kommen oder zu einer lieben Mutter, von der sie wissen, ja, er liebt mich. Das zweite Wort, über das man stolpert hier drin, die ihn aber aufnahmen. Aufnehmen ist ja im gewissen Sinne schon ein aktives Wort. Das bedeutet, ja, wir haben, was hier gemeint ist, haben wir im Deutschen ein ganz wichtiges Wort, was uns manchmal in der Kirche ein bisschen peinlich ist. Das Wort bekehren. Wenn mir mal jemand, Herr Pfarrer, Sie wollen mich doch nicht bekehren, sage ich dann gerne, ja doch schon irgendwie. Ja. Also, weil es geht, das Christentum ist eine Bekehrungsreligion. Oder wer es lateinisch mag, eine Konversionsreligion. Weil da geht es darum, also die ganze Botschaft in den sogenannten Sumarien ist zusammengefasst, wo Jesus sagt, ja, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Bei Paulus finden wir das auch, wenn er sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, das Christentum ist eine Bekehrungsreligion. Und wenn wir Bekehrung ausmachen und sagen, wir gehören doch alle irgendwie dazu, durch Taufe und durch Kirchenmitgliedschaft, ist nicht ganz falsch, geht aber knapp an dem Eigentlichen vorbei. Und heute, wo wir merken, dass das alte Kirchenmodell, die Volkskirche, nicht zukunftsfähig ist und wir ganz neu aufbrechen müssen, müssen wir das Thema als Kirche Bekehrung ganz neu entdecken. Und wir sitzen damit der Bibel, dem Neuen Testament, dem Christentum auf dem Schoß, weil das ist ganz wichtig. Ja. Und ich habe mal bei Luther gedacht, ich war ja viele Jahre Pfarrer auf der Kanzel Martin Luthers. Und da habe ich mich besonders auch gerne so ein bisschen mit seinen Predigten befasst, weil die sehr interessant sind. Und besonders eine Seite hat einer ein Buch geschrieben, da habe ich das erst entdeckt, Luther als Mystiker. Und der hat ja sozusagen über das Aufnehmen, was es heißt, an Jesus zu glauben, hat er eine Sprache gefunden, die ist unglaublich, der Martin Luther. Eine Sprache, die so sinnlich, die ist geradezu erotisch, würde man heute sagen. Ja, also sowas. Was heißt denn Glauben? Er umfasst das Glauben, heißt Christus umfassen. Das ist ein schönes Bild, oder? Glauben heißt ihn an sich reißen. Wer predigt denn heute noch so leidenschaftlich, so da Bilder entstehen? Ja? Oder Glaube heißt auf Christi Schultern getragen werden. Das ist so ein Vater-Kind-Bild. Auf Christi Schultern getragen werden. Ja, oder es wird noch intensiver. An einer Stelle schreibt er auch, Glaube heißt in seinen Armen liegen. Vielleicht finden das einige heute kitschig. Ich finde das wunderbar. Außerdem Kitsch ist die Seele der Kunst. Und Glaube, nochmal Martin Luther, Glaube heißt sich an seinen Hals hängen. Merken Sie, diese Sprache, das ist eine sinnliche Sprache, das ist kein irgendwelches Professorengerede, obwohl er Professor war, aber das lebt, das wird konkret. Und meine letzte Bemerkung dazu ist schon fast die Überleitung zum Abendmahl. Glaube heißt Christus schmecken. Glaube heißt Christus schmecken. Also, ja, ich finde, das ganz groß, also berührt mir das Herz, weil ich glaube, hier ist einer wirklich ganz nah dran an dem, was Glaube und auch was Bekehrung heißt. Christus an sich reißen. Ja. Das Zweite, was wichtig ist bei dem Thema Gott, unser Vater, ist, wenn wir mal in die Bibel gehen, da finden wir immer wieder ein Wort. Das ist das Wort Abba. Das ist in der Bibel nicht die Band, die klasse ist, sondern es ist die zärtliche Bezeichnung in der Muttersprache Jesu, das war Aramäisch, also so eine leicht weiterentwickelte Form des Hebräischen. Und im Aramäischen heißt Abba so viel wie Papi, Papa. Das ist also ein Wort aus der Kleinkindersprache. Man kann sich das richtig vorstellen, wenn der aramäische Vater vom Feld kommt nach Hause, und dann kommen ihm die kleinen Kinder entgegen. Aber, das ist es. Und dieses Wort, dieses zärtliche Wort, verwendet Jesus, ja, wenn er zu Gott betet, als mein Abba. Und irgendwie nimmt er uns in einer besonderen Weise in das Abba-Verhältnis mit hinein. Und da lesen, da lesen wir mal in Galater 4, was wir schon gelesen haben, Vers 6, das ist ein Vers weiter. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, lieber Vater. Das heißt, Jesus sagt uns, durch mich ist Gott euer Abba, euer Papa. Und er nimmt uns sozusagen wie in dieses Gottesverhältnis mit hinein. Und das war im Grunde genommen ein Skandal. Ich weiß nicht, ob wir es noch heute vorlassen. Den allmächtigen, fernen Gott, dessen Name man nicht aussprechen durfte, es sei denn, man riskiert eine Steinigung. Ja, der Film kennt das Leben des Brian, die wissen mehr, wie das ausgehen kann. Und, ja, also was für ein Wort. Oder Römer 8, Vers 15. Ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, dass er von Neuem in Angst lebt, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Dieser Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also hier geht es mit diesem Wort Abba um eine Beschreibung unseres Gottesverhältnisses. Also es ist nicht der ferne, autoritäre, strenge Herr Vater, obwohl er das auch ist, das steckt auch mit drin, sondern aber es ist der Gott, der uns in Zärtlichkeit und in Liebe und in Fürsorge und in Schutz zugewandt ist. Und dieser Gott ist keine Theorie, sondern eine Erfahrung, wo Menschen Jesus in ihr Leben einladen, dann kommt er und schenkt die Erfahrung einer lebendigen Gottesbeziehung. Der Heilige Geist, ja, der Heilige Geist lehrt uns sozusagen, durch den wir rufen, heißt es, Abba, lieber Vater, der Heilige Geist lehrt uns, Gott ist jetzt dein geliebter Papa. Und wir müssen es verstehen, das ist heute auch nochmal in einer ganz anderen Richtung von einer großen Bedeutung. Wir haben da eine Religion, mit der wir sehr viel konfrontiert werden, in Österreich genauso wie in Deutschland, das ist der Islam. Und der Islam kennt diesen zärtlichen Gottesbegriff nicht. Islam heißt ja Unterwerfung und sie kennen Gott als strengen Richter, aber diese vertraute Gottesbeziehung ist ihnen fremd. Und immer wieder, wenn sich auch Muslime bekehren, dann sind sie begeistert darüber, dass Gott ein liebender Vater ist. Und oft ist das der Grund, dass er zukommt, sagt, ich kenne Gott eigentlich nur als einen strengen, fernen Richter, wo ich nie weiß, nimmt er mich an oder verwirft er mich, denn im Islam gibt es auch keine Heilsgewissheit. Deswegen ist es heute ganz besonders wichtig, dass wir auch unseren islamischen Freunden, wenn wir ihn Jesus bekennen, dass wir ihn besonders das bekennen, was sie nicht haben, nämlich, dass Gott ein liebender Vater ist. Dann gibt es ja Menschen, die haben Probleme mit Gott als Vater. Und ich kann das verstehen. Meistens sind das Menschen, die haben, ja, was man heute so nennt, toxische Männlichkeit erlebt. Gewalt, ein Vater, der nie da war oder kalt oder abwesend, brutal. Und so kann ich verstehen, dass sie Probleme haben mit Gott als Vater. Aber Gott ist nicht männlich. In der Bibel heißt es, Gott schuf sie zu seinem Ebenbild als Mann und als Frau. Nur als Mann und Frau in dieser Doppelung sind wir auch, ja, die Ebenbildlichkeit Gottes real. Und weil es, glaube ich, auch sowas wie toxische Männlichkeit gibt, toxische Weiblichkeit auch, aber das ist jetzt ein anderes Thema, ja, steht in der Bibel, Jesaja 66, 13, wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Gott stellt sich hier sozusagen vor, dass er auch genauso weibliche Eigenschaften hat, weil er nicht männlich, weil er nicht weiblich ist. Und deswegen muss ich mal ehrlich sagen, mich nerven alle Bilder mit Gott als Bart. Weil das ist einfach nicht richtig, weil das ist zu einseitig, obwohl ich es verstehen kann, weil das steht natürlich auch für Weisheit und für Schutz und für Stärke. Ja, aber es ist dennoch nicht richtig. Gott ist weder Mann noch Frau. Gott tröstet und ist zärtlich, ist wie eine Mutter, ist wie ein Vater, schenkt Geborgenheit und Schutz, aber auch Stärke und Autorität. Und Gott spricht zu dir heute in diesem Gottesdienst: Komm her zu mir, mein Sohn, meine Tochter. Ich hab dich lieb, komm zu mir. Ich schenke dir Frieden. Ich mache dich wieder heil. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles.